Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Abenteuer-Brettspiele-Podcasts. Diesmal habe ich ein neues Projekt am Start, denn ich werde mir eine alte Spielbox-Ausgabe anschauen, durchblättern und mir mal so anschauen, was es damals für Spiele gab, welche ich davon gespielt habe, was ich heute über diese Spiele denke, ja, und was ich noch so in der Zeitschrift findet. Viel Spaß dabei! Schon gesagt, heute plättere ich in einer alten Spielbox-Ausgabe. Wobei, so alt ist die Spielbox-Ausgabe heute gar nicht, denn die ist das Heft 4 2015. Also gut 3 Jahre alt, das ist jetzt nicht so wahnsinnig alt. Aber ich dachte, es wäre vielleicht mal eine ganz nette Idee, so ein bisschen in der näheren Vergangenheit so ein bisschen zu blättern, einfach mal anzuschauen, was denn so vor 3 Jahren rauskam, welche Spiele erschienen sind, beziehungsweise hier dann auch in der Spielbox besprochen worden, denn das sind ja nicht immer brandaktuelle Spiele, da dauert es dann teilweise auch schon mal ein bisschen länger, bevor die Reviews hier erscheinen. Und was es sonst noch so gibt in dem Heft, werden wir natürlich auch uns anschauen. Und vielleicht ist es ja für den einen oder anderen interessant, mit mir dort einfach mal so ein bisschen in dieser Erinnerung zu schwelgen, mal zu schauen, was es damals alles so gab. Und vielleicht könnt ihr ja auch, wenn ihr selber die Spielbox habt, euch die Ausgabe 4 2015 zur Hand nehmen und mit mir zusammen hier eben ein bisschen durchblättern. Ja, und auf dem Cover sieht man gleich mal ein Spiel, nämlich das Spiel des Jahres 2015, Cult Express. Das ist ja ein Spiel, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, das wird nämlich auch im Heft behandelt. Aber ein Spiel, was ich auch häufiger spiele und ganz gut bewertet habe in meinem Blog. Und vor allem meine Tochter mag das sehr und das hat damals sicherlich nicht zu Unrecht auch diesen Preis gewonnen. Aber wenn man aufblättert, sieht man auch gleich sozusagen auf der Rückseite des Umschlags Prum Service, nämlich das Kennerspiel des Jahres. Dort ist gleich mal Werbung sozusagen drinne für dieses Spiel. Und dann folgt das Editorial und da wird wieder ein Thema angesprochen, was teilweise heute noch ja interessant ist oder wichtig ist, denn hier wird wieder mal das Thema Anleitungen bzw. Regeln besprochen. Dass eben das Thema wieder brandaktuell ist, weil auch die Spiel des Jahres-Jury teilweise wo Spiele aus der Nominierung rausgenommen hat, die an sich sehr gut sind, aber die einfach eine schlechte Anleitung haben. Und das ist wohl auch schon früher natürlich durch verschiedene Initiativen wie die Essener Feder jetzt, die sich ja die besonders vorbildliche Regeln nominiert oder beziehungsweise prämiert hat, auch mit dem Thema beschäftigt hat. Aber das Thema wohl heute wie damals aktuell ist. Und ich glaube, wer sich heute manche Regeln anschaut, der muss auch sagen, obwohl die natürlich besser geworden sind, klar, also als vor 20 Jahren oder so, aber auch heute noch ist das ein Thema, was man immer wieder hört, wo die Verlage, die Redakteure mit zu kämpfen haben. Und ja, und es gibt immer mal wieder Spiele, wo man doch durchaus ein bisschen an den Regeln verzweifelt. Ja, dann kommt die Übersichtsseite, aber da werde ich nicht, der Inhaltsverzeichnis, da werde ich nicht so genau drauf eingehen. Dann eine Werbung für Marco Polo, auch ein sehr schönes Spiel auf jeden Fall. Und dann kommt schon auf Seite 4 der Spiel des Jahres 2015 Bericht, wo dann über die beiden Gewinner hauptsächlich, nämlich wie gesagt Cult Express als Spiel des Jahres und Prum Service als Kennerspiel des Jahres berichtet wird und wo dann auch über die natürlich Redakteure bzw. Autoren dieser Spiele berichtet wird und mit einem kleinen Abstecher auch zum Kinderspiel des Jahres, was für mich aber jetzt nicht so spannend ist. Und dann kommen wir gleich zum ersten Review und das ist das Kennerspiel des Jahres, nämlich Prum Service. Und Prum Service ist leider ein Spiel, das muss ich zugeben, das habe ich noch gar nicht gespielt. Natürlich kann man nicht alles spielen, aber solche Sachen, gerade Kennerspiele und Spiel des Jahres, das sollte man vielleicht schon mal gespielt haben, um mitreden zu können. Und das ist ja noch nicht so alt, aber ich muss ehrlich sagen, das Thema hier mit Hexen rumfliegen, ich weiß nicht. Also mich persönlich hat das überhaupt nicht abgeholt vom Thema. Also wenn ich jetzt so hier das mir nochmal anschaue, das sieht schon ganz nett aus. Ist jetzt auf keinen Fall schlecht gemacht, auch von der Illustration her. Und ja, hier wird ein bisschen das Spielbrett kritisiert, das wohl teilweise ein bisschen unklar sein sollte. Aber insgesamt ist die Bewertung hier mit 8 Punkten vom Reviewer. Und dann die meisten haben dann auch so um die 8 Punkte gegeben von den anderen Redaktionsmitgliedern. Ja, das ist schon sicherlich gut. Und das ist eine Lücke, die muss ich auf jeden Fall mal nachholen. Aber wie gesagt, das ist einfach ein Thema, was mich persönlich eben nicht so abgeholt hat. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, jetzt auch so für meine Tochter, die jetzt 11 ist, wäre das jetzt vielleicht auch etwas, wo sie einfach auch thematisch sehr gut connecten könnte und dann Eventuell wäre das ja was für uns. Das werden wir mal schauen. Aber danach kommt schon ein Spiel, was ich kenne und was ich auch sehr mag, nämlich Evolution. Ja, in Evolution, da geht es darum, sozusagen seine eigenen Tierrassen sozusagen zu züchten, ihnen weitere Fähigkeiten zu geben. Die haben dann bestimmte Kategorien, sind dann Pflanzenfresser oder eben Fleischfresser. Sie haben bestimmte zusätzliche Fähigkeiten und Evolutionsvorteile wie eine Fettschicht, einen langen Hals und so weiter, die ihnen halt bestimmten Phasen des Spiels Vorteile bringen, was hier zum Beispiel das Futter angeht, aber was auch die Verteidigung gegen andere Tiere angeht und so weiter. Und hier geht es halt darum, möglichst Tiere zu entwickeln, die überleben, die auch genug Futter bekommen und die dann die anderen Tiere von den anderen Mitspielern überleben. Oder man entwickelt dann auch mal einen Fleischfresser, der dann eben nicht am Tümpel oder an der Futterstelle wie alle anderen frisst, sondern der dann versucht, die Tiere der anderen Mitspieler aufzufressen. Und ich finde das toll designt und auch thematisch wirklich ein schönes Spiel. Also das ist hier ein Spiel, wo man überhaupt nicht das Gefühl hat, dass es aufgesetzt wirkt, sondern dass man entwickelt da wirklich richtig schön die Tiere. Also die Evolution spielt man schön nach. Wird hier ein bisschen durchschnittlicher bewertet, wahrscheinlich so ungefähr eine 7, würde ich sagen, wenn ich mir die ganzen Werte anschaue. Der Hauptredakteur, der sich das angeschaut hat, hat hier eine 6. Finde ich fast ein bisschen niedrig, finde ich ein tolles Spiel. Was schade ist, muss ich sagen, ist, dass es hier es gab mehrere Erweiterungen oft für die englische Variante. Die sind aber nie erschienen hier bei Schmidt Spiele, weil das Spiel Evolution nicht so gut ankam. Weil es doch eben anspruchsvoller ist, als man das vielleicht auch von Schmidt-Spiele erwartet. Es hat irgendwie wahrscheinlich nicht so ganz so seine richtige Zielgruppe gefunden, ein bisschen schade. Aber auch das Grundspiel auf Deutsch lohnt sich auf jeden Fall schon. Anschließend kommt dann das Spiel Parfüm und Parfüm, das haben wir auch gespielt hier und finde ich jetzt okay, das Spiel, das ist jetzt nicht überragend, aber es ist ganz nett. Also diese Möglichkeiten der Zutaten oder Ingredienzien, die man hier bekommen muss, um dann eigene Kreationen hier zu entwickeln und die so wiederum an bestimmte Kunden zu verkaufen, die bestimmte Anforderungen haben, das ist schon sehr nett gemacht, muss ich sagen. Also finde ich eine schöne Sache. Ist wirklich ganz nett gemacht, aber hier auch die Bewertung vom Hauptreviewer ist eine 6. Die anderen haben im Schnitt so eine 5 gegeben. Ja, ich denke, es ist schon ein bisschen über dem Mittelmaß, aber es ist jetzt auch nicht wahnsinnig. Ist ein tolles Spiel. Das kann ich hin und wieder mal spielen, aber auch nicht so oft. Dann kommen wir zu einer Hintergrundartikelserie und zwar Perlhuhlenchronologie. Nummer 12 steht hier und das sagt mir mal gar nichts. Das hatte ich damals, als ich die Zeitung mir geholt hatte, aber auch nicht gelesen, muss ich sagen. Das sind auch ein bisschen gruselig aussehende Spiele, aber da tue ich vielleicht der Sache jetzt auch Unrecht. Schwer zu sagen. Wäre vielleicht mal interessant, diesen Artikel eben mal durchzuschauen und auch mal vielleicht in den vorherigen Ausgaben der Spielbox mal zu schauen. Ist okay. Ich finde ja solche Hintergrundberichte immer sehr interessant. Also das mag ich eigentlich in jeder Fachzeitschrift, wenn es eben mehr gibt als nur Previews und Reviews. Einfach mal hinter die Kulissen schauen. Das ist das, was wirklich, finde ich persönlich, spannend ist. Ob es dann jeweils im Detail das ist, was man möchte oder nicht, kann man jetzt durchaus sagen, ob das okay ist oder nicht. Aber ich finde solche Hintergrundberichte immer spannend. Dann kommen wir zum Spiel, was ich auch nicht gespielt habe, was ich auch vom Namen her kenne, aber das könnte natürlich eher sein, dass es vielleicht, ja, aus einem anderen Zusammenhang, weiß ich jetzt gar nicht, aber Looney Quest, wo man hier mehr oder weniger versucht hat, ein Computerspiel so in der Art als Brettspiel umzusetzen. Aber, ja, sagt mir nicht wirklich was, kommt hier mit 7 und auch ein paar 8 sind dabei. Gar nicht schlecht an, aber ist jetzt auch etwas, was ich optisch oder auch wahrscheinlich von der Spielmechanik, wenn ich das hier so sehe, Stifte, Papier und so weiter, ist nicht, glaube ich, nicht meins. Dann haben wir hier eine Reportage über ein Spieleredakteursseminar. Und das finde ich ja wieder auch spannend. Das ist auch sowas, was ich vorhin meinte, mit Hintergrundberichten einfach mal zu blicken hinter die Kulissen auch der ganzen Spielebranche. Und hier wurde ein Spieleredakteursseminar besucht, beziehungsweise dann eben davon berichtet. Und sowas ist wirklich sehr spannend und mag ich sehr. Also das werde ich mir wahrscheinlich nochmal durchlesen jetzt nach den Jahren, weil das ist doch etwas, was mich doch immer brennend interessiert. Ja, und hier haben wir ein Stratego-Spiel. Das ist natürlich etwas, wo ich heutzutage fast nicht mehr denken würde, da würde ich da was spielen. Also ich kann mich erinnern, als Junge, das war noch das war noch zu DDR-Zeiten, da hatten wir trotzdem ein Stratego, ein kleines Stratego, und habe ich mit meinem Großcousin, zum Beispiel bei Familienfeiern, haben wir gesessen irgendwo in seinem Zimmer und haben Stratego gespielt, und es könnte fast so eines der ersten moderneren Brettspiele sein, die ich damals gespielt habe. Natürlich so die Klassiker mit der Familie und so weiter, aber Stratego könnte zu den ersten, ja, modernen Brettspielen gehört haben. Und das ist aber was wir damals relativ viel gespielt haben. Es gab ja nichts groß anderes, also haben wir viel das gespielt, und vielleicht hat auch Stratego damals so ein bisschen mein Faible für Napoleon und die ganze napoleonische Zeit so ein bisschen gebracht, denn ich bin ein großer Fan so dieser Epoche und mag da auch heute noch so Strategiespiele, Cosims und so weiter aus dieser Zeit. Aber dass ich das heute noch mal anfassen würde, ich habe schon lange, lange, lange kein Stratego mehr gespielt, aber das ist damals irgendwie auch an mir vorbeigekommen. Das ist nämlich Waterloo. Oder Stratego Waterloo, also da spielt man sozusagen, das war damals wahrscheinlich so die 200-Jahres-Jubiläum dieser entscheidenden Schlacht, wo natürlich damals Napoleon verloren hat, wurde diese Sonderausgabe von Jumbo released und kommt hier mit 9 Punkten für die Basis und 7 Punkten für das Standardspiel sehr gut an. Auch die anderen zwei Reviewer haben ja jeweils eine 8 gegeben, und das ist natürlich für ein Stratego-Spiel erstaunlich hoch, muss ich sagen. Da bin ich jetzt direkt ein bisschen baff, dass mir das auch so ein bisschen wieder empfallen ist und ich das damals gar nicht so wahrgenommen habe. Auch hier mit Zusatzkarten und mit Zusatzregeln und auch thematisch wohl ganz gut eingebunden, sieht das gar nicht so schlecht. Auch das Spielfeld mit Sonderfeldern, die darauf sind. Also das könnte durchaus sein, dass ich mir Stratego Waterloo nochmal demnächst ein bisschen genauer anschaue, und wenn es doch so gut ankommt und wenn ich mir da auf BGG mal kurz angucke, da haben wir auf BGG eine Bewertung von 7,6, und das ist sehr ordentlich. Also 7,6, da hört es ja fast schon zu den Top-Spielen. Es hat zwar overall einen Rank von 5279, aber die Bewertung ist schon sehr ordentlich, muss man sagen. Ja. Interessant. Also das ist sowas, was ich hier mal aus der Ausgabe schon mal nochmal mitnehme, dass ich mir das vielleicht nochmal genauer angucke, auch wenn es ein Stratego ist, aber sehr gut angekommen. Und dann kommen wir zum Spiel, was ich gespielt habe und was ich auch persönlich sehr gut finde, und nämlich Kraftwagen. Kraftwagen wurde damals reviewed von dem Matthias Kramer, der Autor, und ist bei EDC Blackfire erschienen und hat hier aber nur eine 7 und dann von zwei anderen Redakteuren noch eine 6 und eine 7 bekommen. Also sicherlich gut, aber nicht überragende Bewertung. Aber ich mag das Spiel ja sehr. Hier wird das kühle Design ein bisschen bemängelt. Klinisch kalt. Also ich finde es gerade toll. Also gerade so dieser Aspekt. Man hat ja viel Sepia auf den Karten und bei den Autos und so weiter. Das ist einfach so ein Stil, und da passt für mich persönlich auch dieses Pastellblau, muss ich sagen. Also ein Pastellblau passt für mich hier auch sehr gut dazu. Und so die ganze Optik finde ich persönlich sehr toll, und auch die Mechanik, also gerade so die Auswahlmechanik der Aktionen, dass man eben recht weit vorgehen kann, um bestimmte Aktionen auszuwählen, dann aber warten muss und die anderen so lange dran sind, denn immer der Letzte, der mit seinem Spielstein am hinteren Ende ist, der ist als nächster dran, und wenn man natürlich als Spieler davor eine Aktion wählt, die weit vorne ist, also wo man mehrere Aktionen überspringt, können natürlich die Spieler, die hinter einem sind, dann relativ entspannt die anderen Aktionen nutzen und sind immer wieder dran. Das ist ein interessanter Aspekt, aber auch sonst so die Forschung, man muss ein kleines Autorennen fahren, man muss diese Autos verkaufen, die man baut. Also für mich ein schönes Spiel und hier fast ein bisschen niedrig bewertet, aber gut. Was kommt jetzt hier? Jetzt haben wir hier ein Panorama, und zwar Kommunikationsspiele ohne viele Worte. Ja, da bin ich jetzt nur bedingt ein Fan davon. Bermuda sagt mir nichts, Biff Buff sagt mir auch nicht, Knäzel sagt mir auch nichts. Das sind dann also Spiele, die jetzt nicht unbedingt so meins sind. Und dann kommt auf der nächsten Seite als nächstes Review Hyperborea. Ein schönes Spiel, das ich auch habe und was hier mit, einer 7 von dem Reviewer auch ganz gut bewertet wurde. Der hat, wie ich das so sehe, hier ein bisschen Kritik an bestimmten Aspekten und dass das Spiel wohl teilweise ein bisschen zu viel will. Aber ich mag das sehr, so mit den Figuren dort ziehen, Aktionen nutzen. Dann hat man noch ein Beutel, aus dem man Aktionssteine zieht. Mag ich sehr und ist halt auch thematisch gut gemacht, und optisch finde ich das sehr, sehr hübsch. Also Hyperborea, ein Spiel, was ich sehr mag. Und wo man auch wieder das Gefühl hat, dass es eigentlich schon älter ist, aber hier eben 2015 in der Spielbox vorgestellt wurde und reviewed wurde. Naja, Und dann schon wieder ein Hintergrundartikel. Und das ist das, was ich, warum ich unter anderem ja auch diese Spielbox immer noch abonniert habe, weil dann solche Hintergrundartikel wie hier Stadtentwicklungsspiele Teil 8. Gut, da kann man natürlich drüber streiten, ob man so viele Teile machen muss oder ob man vielleicht ein paar weniger Teile macht und die jeweiligen Artikel dann ein bisschen länger. Hier sind es 4 oder 3,5 Seiten. Naja, aber mag ich sehr. Hier werden halt viele Spiele angesprochen, die eben sich um Stadtentwicklung drehen. Natürlich viele Spiele, die ich kenne und die ihr sicherlich auch kennt, wie Machikoro, Attica, Chinatown, Seven Wonders ist hier mit dabei genannt, zumindest Card City. Und da werden einzelne Aspekte angesprochen, die diese Spiele ausmachen. Und das ist auf jeden Fall immer ein spannender Blick in so eine gewisse Nische, Genre von Spielen, das ich auch sehr mag. Anschließend haben wir Raumstation Theseus. Das ist wieder ein Spiel, was ich nicht gespielt habe und es sieht jetzt auch von der Optik her sehr bunt und grell aus und sieht nicht unbedingt so aus, als wäre es unbedingt was für mich. Und wenn ja auch von Hauen und Stechen im All gesprochen wird und der erste bei der Gegner seinen letzten von 20 Lebenspunkten verliert, dann hört sich das auch ein bisschen hektisch und ein bisschen duellmäßig an. Wird hier auch zu zweit deutlich besser bewertet mit einer 7, zu dritt und zu viert nur mit einer 5. Ja, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt so etwas für mich. Ja, und dann haben wir hier was noch thematisch Passendes zu dieser Ausgabe, nämlich einen Sammlerartikel, der allerdings nur 2 Seiten lang ist, aber immerhin. Und zwar zu Stratego. Das ist natürlich etwas, was passend zu dieser Waterloo Edition in der Ausgabe wahrscheinlich mit reingenommen wurde und auch sehr an die Vergangenheit geht und solche Arten von Spielen. Le Attac ist zum Beispiel wohl eine frühe Form davon hier vorstellt. Ach, auch sehr spannend. Muss ich auch gleich nochmal reinlesen nach dieser Podcast-Aufnahme. Und dann haben wir hier als nächstes Review, nämlich Spike. Und Spike sieht auf den ersten Blick schon wie so ein klassisches Eisenbahn-Aufbauspiel aus, wo man eben bestimmte Strecken verbinden muss und dann Punkte bekommt, so wie das aussieht. Hier legt man Schienen aus, so kleine Plastikschienen, um seine Strecken zu machen. Allerdings finde ich die Karte mit diesen vielen Strichen, auf denen man dann halt bauen kann, irgendwie nicht so doll, muss ich zugeben. Das finde ich eher unsexy. Ja, ist auch irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich bin ja ein großer Eisenbahnbrettspiel-Fan. Aber hier steht schon, dass bei BGG ja mehr als oder fast 700 Titel zum Thema Eisenbahnspielen angezeigt wurde. Und das wird sicherlich bis heute nicht weniger geworden sein, sondern eher noch mehr. Und dann stellt sich natürlich die Frage, auch wenn das hier gut bewertet wurde mit 8, aber auf BGG doch deutlich weniger mit 6,7, ob es dann irgendwie notwendig ist, jedes Eisenbahnspiel zu spielen. Oder ob man sich dann doch eher auf die Hauptspiele, also die besonders guten Spiele in dem Bereich konzentrieren sollte. Mir sagt das nicht viel und habe jetzt auch aufgrund der Optik jetzt nicht unbedingt groß Lust, mich daran nochmal zu versuchen. Dann haben wir hier ein Spiel, was ein bisschen die Gemüter wohl gespalten hat, nämlich Pro Crafters. Kenne ich jetzt persönlich selber auch nicht, vom Namen her schon irgendwie, aber gespielt habe ich es nicht. Es war auch ein Kickstarter, soweit ich das ja erkennen kann. Was eher selten ist, dass die Spielbox mal sowas reviewt. Und das sieht jetzt nicht unbedingt schlecht aus. Geht halt um das Bierbrauen. Wurde aber von dem eigentlichen Reviewer mit einer 9 bewertet, was schon sehr, sehr gut ist. Von einem anderen Redaktionsmitglied mit einer 4. Der dann auch nochmal hier in einer extra Box ein bisschen beschreibt, warum er das eben nicht so toll findet. Und scheint hier ein bisschen die Gemüter zu spalten, aber das muss man ja auch durchaus sagen, dass gerade Kickstarter-Spiele eben oft ein bisschen rougher sind, nicht so poliert. Nun gibt es Redaktionsmitglieder, kenne ich auch den einen oder anderen, gerade so von Twitter und so, die dann natürlich sehr die Fahne hochhalten für Redaktionen und grundsätzlich kann man natürlich auch sagen, klar, eine gute Redaktion ist schon nicht schlecht. Und ich mag auch Spiele, die auf nicht so viele Regeln eben heruntergedampft werden, die dann aber sehr gut ineinander greifen und sehr poliert sind. Aber ich mag aber auch Spiele, die eben nicht so abgeschliffen sind, wo alle Kanten so weggebügelt wurden, sondern die ein bisschen komplexer sind, die auch ein paar mehr Regeln haben, ein paar mehr Möglichkeiten. Ja, also ein Dinosaur Island, was ich auch sehr gut finde, was wir auch letztens wieder gespielt haben, was auch gut funktioniert, aber natürlich klar, es ist irgendwo in manchen Teilen vielleicht nicht ganz perfekt abgerundet, aber es funktioniert trotzdem sehr gut. Aber das Spiel wäre so nie erschienen, wenn es ein richtiger Brettspielverlag und ein richtiger Redakteur in die Händen gehabt hätte. Und dann hätte mir vielleicht auch wieder was gefehlt. Also das kann man jetzt, so vielleicht auch mal ein interessantes Thema für einen Artikel, wie wichtig Redaktion ist, wo Redaktion auf jeden Fall hilft, wo Redaktion aber auch vielleicht schadet. Viele Spiele heutzutage und gerade so diese große Breite an Brettspielideen, an Möglichkeiten, an Dingen, die umgesetzt werden, die wären so in der Form wahrscheinlich nicht möglich, wenn an jedem Spiel so die klassischen Brettspielredakteure beteiligt gewesen wären. Aber ein spannendes Thema. Hier auf jeden Fall scheiden sich die Geister bei Brew Crafters. Naja, ja, dann geht's schon ein bisschen in die restlichen Themen dieser Ausgabe. Es werden ja noch eine Erweiterung oder zwei Erweiterungen für Historia vorgestellt, die mir jetzt aber nichts sagen. Dann gibt es noch eine Serie zu pures Denkvergnügen, wo so Spiele vorgestellt werden, wo die Spielsteine sich so zu Türmen oder Säulen auftürmen sozusagen. Also relativ abstrakte Denkspiele, wo ich persönlich sagen muss, das sieht jetzt nicht uninteressant aus, so auf den ersten Blick, aber ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von solchen Spielen. Es gibt da Ausnahmen sicherlich, aber da bin ich doch jemand und das denke ich mal, das hört man ja auch an meinem Namen von meinem Blog, der braucht auch eine gewisse Story, der muss irgendwie wissen, warum er was macht. Und wenn es nur eine kleine Hintergrundgeschichte ist, klar, wenn man sich heutzutage Azul anguckt, da spiele ich jetzt auch nicht wegen der Hintergrundgeschichte. Aber ich finde es nett, dass es dazu eine kleine Geschichte gibt und dass es eben nicht ganz so ein trockenes, einfaches Schiebespiel ist, Logikspiel. Ist es zwar dann irgendwo natürlich, aber das fühlt sich dann doch ein bisschen besser an. Aber wenn ich mir die Bilder angucke von den Spielen hier, das reizt mich jetzt nicht wirklich, muss ich sagen. Aber gut, vielleicht muss man es gespielt haben, um den Reiz zu erkennen. Aber wie gesagt, mich reizt es jetzt nicht so unbedingt. Ja, da haben wir Winter der Toten, was ich leider noch nicht so oft spielen konnte. Was aber ein tolles thematisches Spiel ist. Klar, nicht jeder mag Zombies. Das ist mittlerweile ein Thema, was sehr ausgenudelt ist. Und auch schon 2015 war das sicherlich ein Thema, was jetzt nicht mehr wirklich neu war. Aber durch den Verrätermechanismus hier, ein semi-kooperatives Spiel und mit den Möglichkeiten oder mit den Dingen, die man hier machen muss, das mag ich schon. Also es ist ein Spiel, was ich gerne das gespielt habe, was ich auf jeden Fall in Zukunft nochmal häufiger spielen würde. Aber es teilt halt ja auch gerade in der Spielbox ein bisschen die Meinung. Es ist vielleicht auch in Richtung ein Spiel, was ja immer wieder die Kritik bis an der Spielbox aufkommt, dass die Spielbox-Redaktion vielleicht nicht so offen ist gegenüber Ameritrash ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so ein bisschen andere Spiele, die halt weg sind von den klassischen deutschen rundpolierten Spielen, die so rauskommen. Und da ist Winter der Toten sicherlich ein typisch amerikanischer Vertreter, was das angeht. Und entsprechend hat ja der Hauptredakteur eine 9 vergeben, andere nur eine 6. Da hat sich dann doch ein bisschen die Meinung, ja, ist da auseinandergegangen, was das Spiel angeht. Und dann kommen wir zu einem interessanten Artikel, der mich sehr interessiert. Ich bin in den letzten Jahren doch sehr in Richtung auch Wargames und Cosims gegangen und finde das sehr spannend. Hab da noch lange nicht alles entdeckt. Das geht auch, glaube ich, gar nicht, wenn man sich da anschaut, was da alles erscheint und was da alles schon erschienen ist. Aber ist ein Thema, was mich auf jeden Fall interessiert, wo ich 2015 noch gar nicht so drin war. Von daher werde ich diesen Artikel hier über Kevin Zucker, der das Operational Study Groups, was ein Publisher ist, aufgebaut hat und sich dort auf Cosims, speziell in der napoleonischen Ära, konzentriert. Und wie gesagt, ich als großer Napoleon-Fan, das ist auf jeden Fall mal so ein Thema, ein Autor und ein Publisher, wo ich mir sicherlich mal die weiteren Spiele dieses Verlages mal anschauen werde. Aber wenn man dann so schaut, ist es auf der anderen Seite schon wieder, wo man dann sagt, ach ja, viele Spiele sehen dann auch ein bisschen ähnlich aus. Die unterscheiden sich dann teilweise ein bisschen in der Skalierung der Hexfelder und wie viel Einheiten, wie viele Soldaten die einzelnen Einheiten, Chips dann darstellen dort auf dem Spielfeld. Und es gibt sicherlich ein bisschen Sonderregeln, je nach Szenario. Vieles gleicht sich aber auch ein bisschen. Na, das war die Frage, wie viel man davon braucht, aber grundsätzlich finde ich das auf jeden Fall eine spannende Sache, gerade auch thematisch. Und OSG hier, Operational Studies Group, werde ich mir auf jeden Fall nochmal ein bisschen genauer anschauen. Dann haben wir noch eine Reportage über die das Autorenstipendium des Spiel des Jahres, denn 2015 wurde die zum 20. Mal vergeben, dieses Stipendium, wo dann eben Nachwuchsautoren von Brettspielen eben so in verschiedene Dinge mitmachen. Sie arbeiten beim Verlag, bei einem Autor, bei einem etablierten, ich glaube, sie arbeiten dann auch mal im Spielegeschäft und auch, glaube ich, noch was anderes, wo sie einfach mal so die ganze Branche kennenlernen können und ein bisschen, auf jeden Fall viel Erfahrung und sicherlich auch Kontakte knüpfen können. Und wenn ich dann hier mal weiter blättere über diese Kinderspiele, die mir jetzt nicht viel sagen, mal überweg, sieht man hier auch gleich nochmal einen kleinen Artikel zum Autorenstipendium, das 2015 vergeben wurde, nämlich an die Sophia Wagner, und die kennen ja viele von uns mittlerweile von Noria, und da ist, glaube ich, auch wieder ein neues Spiel jetzt auch schon in der Mache. Also die hat sich ganz gut etabliert, auch wenn Noria durchaus, ja, kontrovers aufgenommen wurde. Nicht alle fanden das Spiel jetzt so toll. Optisch war es natürlich ein Knaller, fand ich. Dieser Mechanismus mit diesen verschiedenen Scheiben, die man dreht und dann mit neuen Steinen füllt, um weitere Aktionen machen zu können, kam durchwachsen an. Aber die Sophia hat sich da ganz gut etabliert, hat, glaube ich, es besser draus gemacht aus diesem Stipendium. Und ich hoffe, da sehen wir noch einiges mehr von ihr. Und zudem gibt es hier noch einen kleinen Bericht über das 34. Göttinger Spieleautorentreffen. Ja, und ich glaube, das war's schon, ja. Am Ende wird nochmal auf der Rückseite Time Stories für den Herbst 2015 angekündigt. Also auch ein Spiel, was heute natürlich schon etabliert ist, aber damals, ja, angekündigt wurde erst. Ja, und das war meine heutige Ausgabe des Abenteuer-Brettspiele-Podcasts mit diesem neuen Format. Ja, die Highlights dieser Spielbox 4 2015-Ausgabe sind für mich dann doch Evolution, das tolle Spiel mit den Tieren und Kraftwagen, ein Spiel, was ich sehr mag und auch thematisch toll finde. Was ich auf jeden Fall mitnehme noch, ist, dass ich mir Stratego Waterloo mal anschauen werde. Hätte ich ja nicht gedacht, dass ich nochmal ein Stratego-Spiel mir anschauen will. Und generell in dieser Ausgabe so die Informationen, ja, zu Spielen über Napoleon und zu der napoleonischen Ära, das lese ich mir nochmal durch. Also interessante Ausgabe auf jeden Fall. Mich würde hier an dieser Stelle dann interessieren, wie euch dieses neue Format gefallen hat, was ihr davon haltet, hier so eine alte Spielbox-Ausgabe durchzublättern, ob ihr das weiterhaben möchtet, auch mit zukünftigen Ausgaben. Natürlich würde mich auch euer Feedback interessieren, was so für euch die Highlights in dieser Ausgabe waren, welche Spiele ihr immer noch gerne spielt und ja, welche vielleicht den Reiz verloren haben mittlerweile nach 3 Jahren. Und ja, dann würde ich mich natürlich noch sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Dazu helfen natürlich 5-Sterne-Rezensionen bei iTunes und natürlich auch tolle Rezensionen in anderen Podcatchern. Ja, das soll es gewesen sein für heute und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!